Ja, Jesus, lass uns das spüren, empfinden, nicht nur deine Gegenwart, sondern auch deine heilende Liebe. Bitte rede du zu uns. Darum geht es heute, um das heilende Erbarmen Gottes. Damit erfüllt würde, wie es dann bei Matthäus weiter heißt. Also es geht nicht um diesen gesamten gewaltigen Jesaja-Text, den wir eben gehört haben, sondern nur um den einen Vers, den vierten: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Um mal ganz, Hermann sagte, das wird ist ein schwieriger Text, um mal ganz einfach, auch danke, zu beginnen, ganz auf der Basis, scheinbar selbstverständlich, Gott meint es gut mit uns. Da nickt jeder, theologisch korrekt, ganz klar. Jetzt frage ich dich, lieber Kai oder Karin oder egal, Gisa, Bettina meldet sich auch für dich. Können wir so sagen, ja, Gott meint es tatsächlich gut mit mir. Und er ist nicht nur wohlmeinend, sondern er hat es auch gut mit mir getan. Und er wird es weiterhin gut mit mir tun. Wenn wir das so in dankbarer Gewissheit sagen können, Gott meint und macht es gut mit mir, dann sind wir vom Evangelium wirklich erfasst. Und dann geben wir uns dem Herrn und Heiland unseres Lebens auch gerne hin. Dann erkennen wir auch mit wachsender Klarheit, der Sohn Gottes wurde ja einer von uns am Kreuz und in seiner Auferstehung, damit wir mit ihm eins werden. Die Bibel sagt, damit wir haben in ihm Anteil an der göttlichen Natur, Anteil am Leben Jesu. Das heißt, Jesus lässt jeden, der an ihm hängt, teilhaben an seiner Liebe, an seiner Freude, an seinem Frieden, an seiner Geduld, an seiner Freundlichkeit, an seiner Güte, an seiner Treue, an seiner Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das alles ist unser in ihm, in der Teilhabe in ihm. Gottes Wille ist ja auf Gemeinschaft ausgerichtet. Das ist das A und O des Wollens und Redens und Handelns Gottes. Gemeinschaft mit uns. Er ist auf heile Beziehung aus für uns, auf geheiltes und auf erlöstes Leben. Das will Gott. Und bei uns äußert sich das dann in der großen Gewissheit, ich bin ja von Gott geliebt. Egal, wie es um mich steht. Hermann hat heute einige Schlaglichter von seinem Inneren aufgetan. So ist es mit uns. Er liebt dich und mich, so wie ich bin. Das ist die Gewissheit, die dann auf unserer Seite wie ein Echo auf die bedingungslose Liebe Gottes folgt. Und Jesus sagt, genau dazu sei er gekommen, dass, wir haben eben besungen, den guten Hirten, dass er als guter Hirte denen, die ihm vertrauen, Leben in der Fülle gibt. Und Leben in der Fülle heißt immer Leben in der Liebe Gottes. Das sollten wir also im Herzen haben, immer wenn wir die Bibel aufschlagen und auch heute, wenn wir einen Bogen schlagen von Jesaja zu Matthäus. Also von der Verheißung zur Erfüllung. Das ist übrigens heute die 30. Predigt, die wir in dieser Reihe haben, Christus im Alten Testament, die 30. Wir haben vorhin diese prophetische Botschaft gehört, die gut 700 Jahre vor Christi Geburt von Jesaja verkündet wurde. Und sie ist ja so seltsam, so unglaublich, dass sie mit den Worten beginnt, aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Ich kann euch sagen, es sind eigenartige Charaktere, die an Jesus glauben. Wenn es besonders gut mit ihnen, also mit uns, geht, dann erkennen sie, dann erkennen wir, wie besonders schlecht es um uns steht. Dann glauben wir nämlich nicht mehr an uns. Genau wie damals. Die ersten, die da 700 Jahre nach Jesaja anfingen, an den zu glauben, der von sich sagte, dass er im Namen seines himmlischen Vaters gekommen sei, das waren jene, die erkannt haben, dass sie am Ende waren. Den einen sah man das auf den ersten Blick an, den Aussätzigen, den Blinden, den Lahmen und Ähnlichen. Aber die anderen haben ihre schreiende Not, in der sie sich auch befanden, gut versteckt. Wir vielleicht auch immer wieder. Also zum Beispiel der reiche Steuereintreiber Zachäus in Jericho oder sein Kollege Matthäus in Kapernaum. Genau dieser Matthäus, Zöllner. Sie litten an einer Krankheit, die kein Arzt beheben kann. Weshalb sie übrigens in allen Völkern dieser Erde weit verbreitet ist. Es ist die Krankheit zum Tode. Damit ist mehr gemeint als nur dieses, wir werden alle demnächst sterben. Setz dich ruhig hin, Marianne, hier ist Platz. Komm her, Marianne. Die Krankheit zum Tode, an der auch die Marianne leidet, leider für sie, aber nicht zu umgehen, das ist der Titel eines Buches übrigens, den der Jesusjünger und Philosoph Søren Kierkegaard, man sagt es einfach mal weiterhin Søren Kierkegaard, ist einfacher auszusprechen, 1849 verfasst hat. Die Krankheit zum Tode, das passt deswegen zur heutigen Predigt, weil sie uns davor bewahrt, krank sein und heil sein nach dem Muster der Weltgesundheitsorganisation zu definieren. Und außerdem erlaubt uns dieses Etikett, das auf alle zutrifft hier, es erlaubt uns nicht, wie Zuschauer diesen Handlungen beizuwohnen, diese Heilungswunder Gottes zu betrachten, als gelten sie anderen und als hätten wir sie nicht nötig. Wir sind Mitbetroffene. Wir alle sind täglich des heilenden und befreienden und versöhnenden Handelns Jesu bedürftig. Und je länger wir mit unserem Herrn unterwegs sind, umso klarer wird uns, wie vollständig wir auf ihn angewiesen sind. Und umso sehnsüchtiger werden wir uns an ihn hängen, nach ihm rufen täglich. Und diese Abhängigkeit von ihm als das größte Glück unseres Lebens empfinden. Dieses Glück wächst, kann ich euch versprechen. Um noch einmal auf Kierkegaard zurückzukommen, er meinte mit der Krankheit zum Tode genau genommen die existenzielle Verzweiflung, die in der Trennung von Gott wurzelt. Also im Unglauben, der auch uns immer noch überfallen kann, ganz heimlich und hinterrücks. Und er nennt zwei Arten von Verzweiflung. Die eine, ich will verzweifelt nicht ich selbst sein. Ich möchte unbedingt anders sein und erlebe dadurch umso mehr meine Fehlerhaftigkeit und mein Scheitern. Die andere, ich will verzweifelt ich selbst sein. Ich will mich selbst behaupten und ich verkämpfe mich voller Trotz und vergeblich. Das ist eine sehr häufige Form der Verzweiflung. Und der Kern des Problems ist stets mein fehlgeleitetes, von Gott abgelöstes Selbstverständnis. Weshalb übrigens der Teufel in seinem absoluten Trotz ohne Gott er selbst sein zu wollen, ein Maximum an Verzweiflung erfährt. Das ist der ärmste Geselle unter der Sonne. Es geht noch einen Schritt zurück, nochmal 200 Jahre von Kierkegaard zu Blaise Pascal. Das war ja auch ein von Christus ergriffener Philosoph und Naturwissenschaftler, ein Genie. Der schrieb, das Wissen von Gott ohne Kenntnis unseres Elends, das zeugt den Dünkel, den Stolz, Hochmut. Aber das Wissen unseres Elends ohne die Erkenntnis Gottes, wobei Erkenntnis Gottes meint Gemeinschaft, ja, innige Gemeinschaft, das Wissen unseres Elends ohne die Erkenntnis Gottes zeugt die Verzweiflung. Und dann schließt er, und das ist das Evangelium, die Erkenntnis Jesu Christi, also die Gemeinschaft mit ihm, schafft die Mitte, denn hier finden wir Gott und unser Elend vereint. So, jetzt gehen wir von Pascal nochmal 1600 Jahre zurück. Dann landen wir genau an der Zeitenwende. Und da sehen wir, wie der, auf den Pascal hinweist, in der Nähe der galiläischen Stadt Kapernaum mit seinen Jüngern und mit viel Volks, wie es da heißt, auf einen Berg steigt. Und wie er dort den Willen Gottes für das neue Leben unter seiner Herrschaft verkündet. Die Bergpredigt. Die Volksmenge, die ihm dazuhörte, war am Ende außer sich. In der Lutherbibel heißt es, das Volk entsetzte sich über seine Lehre. Weshalb? Im Unterschied zu so manchen Theologen heute und Pazifisten und sonstigen Leuten, vielleicht auch uns selbst, haben diese Männer und Frauen damals erkannt, dass kein Mensch den Maßstäben der Bergpredigt gerecht wird. Deshalb entsetzten sie sich. Die Bergpredigt überfordert uns. Sie deckt das Elend unserer von Sünde zerfressenen Natur auf. Und zwar derart deutlich, dass wir auch als ernsthaft bemühte Christen verzweifeln müssen. Und zwar dann, wenn wir meinen, wir könnten die Worte Jesu aus eigener Kraft umsetzen. Genau von dieser furchtbaren Krankheit der Selbstüberschätzung will uns der Sohn Gottes heilen. Durch die Bergpredigt und das, was er dann in uns den Elenden tut, wenn wir zu ihm schreien. Sobald wir nämlich halbwegs realistisch wahrnehmen, wie es um uns steht, wird es uns nicht schwerfallen, die heilsamen Anrührungen, die Jesus den Aussätzigen und Blinden und Lahmen zuteil werden lässt, auch für uns zu erflehen. Und wir werden nichts mehr ohne ihn tun wollen, wenn uns klar wird, wie es um uns steht. Und wir werden nur noch unter seiner Herrschaft leben wollen. Hoffentlich regierst du mein Herz und meine Gedanken. Denn Jesus hat nicht nur damals die Geplagten und die Gebundenen angerührt. Er ist, vorhin hat es Hermann auch gesagt, er ist unter uns und er ist dasselbe. Und er will, dass auch wir hier seine befreiende Macht erfahren. Er will uns von Lähmungen befreien. Er will, dass wir die Barmherzigkeit Gottes schmecken. Heute hier, heute Abend zu Hause, morgen früh im Büro oder unterwegs. Er will es. Barmherzigkeit Gottes ist ja mehr als nur eine mitfühlende Anteilnahme. Barmherzigkeit Gottes heißt, er identifiziert sich mit uns, den existenziell Gescheiterten. Er beugt sich unter unsere Schuld. Und er lässt sich am Kreuz für uns zur Sünde machen. 2. Korinther 5. Damit wir in ihm, in Christus Jesus, die offenen Vaterarme Gottes sehen. Und dass wir uns in seine Liebe hineinflüchten, in seine Arme hineinwerfen. So empfangen wir Gerechtigkeit Gottes. Das ist der Anfang des Heils und auch der Anfang unserer Heilung. Wir sind schon davon umfangen, aber noch ist es nicht vollendet. Die Vollendung steht aus, wir wissen das alle. Wie sie sich anfühlt, können wir auf der vorletzten Seite der Bibel lesen. Den Satz kennt ihr aus der Offenbarung 21. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist eine fast wörtliche Wiederholung dessen, was Jesaja in seinem 25. Kapitel, das ist nicht sein Kapitel, das haben wir so eingeteilt, also was Jesaja 700 Jahre vor Christi Geburt gesagt hat und wir im 25. Kapitel nachlesen können, er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwaschen und er wird aufheben die Schmach seines Volkes. Aber weit ausführlicher als diese Vollendung der Heilsgeschichte hat der Jesaja die Voraussetzung geschildert, die zu diesem wunderbaren Finale führt. Er hat den Hoffenden und Glaubenden damals wie heute den vor Augen gestellt, gemalt geradezu, der dieses Heil vollbringt. Es gibt da 4 prophetische Predigten des Jesaja über den Gottesknecht. Und eine bringt mehr als die vorherige diesen Gerechten hervor, die Kontur, dann den Inhalt, das Wesen, immer deutlicher. Und immer deutlicher wird es bei Jesaja auch, dass die Betonung seines Leidens zunimmt. Immer mehr, bis hin zu jener Steigerung, die wir eben gehört haben, bis zu dieser Steigerung im 53. Kapitel. Ich sage es mal in meinen Worten ganz kurz. Unsere Krankheit, er trug sie. Unsere Schmerzen, auf sich lud er sie. Unsere Missetat, zu seinen Wunden wurde sie. Unsere Sünde, ihn zerschlug sie. Die Strafe, die wir verdient haben, auf ihm liegt sie. Unsere Heilung, durch seine tödlichen Wunden geschah sie. So sieht das aus, wenn Gott für uns ist. Und wenn Christus, der von Gott gesalbte Sohn, an unsere Stelle tritt, das ist das Evangelium. Gott tritt an unsere Stelle. So, im Licht dieser Offenbarung wollen wir jetzt noch einmal kurz die Bergpredigt angucken und das, was dann folgt bei Matthäus. Also dort konkretisiert der Sohn Gottes auf dem Berg das königliche Gesetz, das Gesetz der Freiheit, wie es in der Bibel heißt, bei Jakobus. Aber er lehrte es nicht nur, er lebte es auch als Einziger. Er war der einzige Mensch, der die Bergpredigt lebte. Er lebte die Armut im Geiste, die alles vom Gebet, die alles im Gebet vom himmlischen Vater erwartet. Er sagte von sich, und wenn er das sagt, können wir es auch mal von uns endlich sagen, der Sohn kann nichts von sich aus tun, nichts von Belang. Alles erbat er vom Vater. Was heißt das für uns? Er teilte das Leid der Leidenden und er tröstete sie zugleich. Er offenbarte eine Demut und Sanftmut, die ihn berechtigt, das Erdreich zu besitzen. und er sehnte sich nach der Aufrichtung von Gottes Gerechtigkeit in dieser von Sünde entstellten Menschheit. Und dafür gab er sein Leben hin. So können wir eine Seligpreisung nach der anderen durchgehen und wir werden immer mehr erkennen, er ist der Autor und Verkündiger selbst, der da als vollendetes menschliches Geschöpf geschildert wird. Er, der Ewige und Geschöpf wurde. Er ist der Barmherzige. Er ist reinen Herzens. Er ist der Friedfertige. Nur er. Und als Jesus seine Predigt auf dem Berg vollendet hatte, heißt es, waren die Zuhörer nicht nur wegen des Inhalts erstaunt bis entsetzt, sondern, so lesen wir bei Matthäus, weil er mit Vollmacht lehrte und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus hatte Vollmacht, weil er im Namen des Allmächtigen kam. Nicht nur formal, er kam ganz und gar im Auftrag und im Willen des Vaters. Er hatte Vollmacht, weil er in der Kraft des Heiligen Geistes sprach und handelte. Und er hatte Vollmacht, weil er eben, wie eben gesagt, nur den Willen des Vaters suchte. Er war eben nicht selbst bezogen. Und nun schildert Matthäus, wie Jesus vom Berg der Seligpreisung herabsteigt und seine Vollmacht, seine göttliche Vollmacht in einer Ereigniskette demonstriert, die ihresgleichen sucht. Lest mal in Ruhe zu Hause die Kapitel 8 und 9 im Matthäus-Evangelium. Ich bringe hier nur den Anfang ganz kurz. Und dann noch weiter hinten geht's weiter. Es ist eine Serie von Heilungen und Befreiungen. Und ein Wunder nach dem anderen weist schon auf das messianische Friedensreich hin, von dem auch Jesaja spricht. Noch ist es nicht da, noch ist es nicht ganz da, aber er ist schon da. Der Messias selbst ist da. Das ist das Entscheidende. Er ist da. Ein Aussätziger tritt ihm am Fuß des Berges als Erster entgegen. Welch eine Kühnheit, ein Aussätziger. Er hatte Kontaktverbot, mehrfache Form. Du darfst zu keinem Normalen gehen. Er geht zu keinem Normalen. Er geht zu Jesus. Und er sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus spricht, ich will es tun, sei rein. Und sogleich weicht der Aussatz. Als Jesus in die Stadt hineingeht, bittet ihn der Hauptmann, der weltberühmte, inzwischen weltberühmte Hauptmann von Kapernaum, für seinen gelähmten Knecht. Sprich nur ein Wort. Und Jesus spricht, und der Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Jetzt betritt Jesus das Haus des Petrus. Dort liegt die Schwiegermutter des Petrus im Fieber. Lukas sagt in seinem Bericht, sie hatte hohes Fieber, also tödliches Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie. Und nun überstürzen sich die Ereignisse. Ihr müsst es wirklich nachlesen. Wie ein Lauffeuer hatte sich offenkundig diese Nachricht ausgebreitet, dass da einer den Hoffnungslosen Hoffnung und Heilung und den Beladenen Befreiung schenkt. Es war inzwischen Abend geworden, man nimmt an, das war Sabbat, denn am Abend brachten sie dann die Kranken zu ihm. Und sie brachten, wie bei Matthäus geschrieben steht, viele, viele Besessene zu ihm. Viele Besessene. Damals gab es noch viele Besessene, heute gibt es keine Besessenen. In der postmodernen Welt keine Besessenen. Damals gab es noch viele Besessene. In der nächsten Zeit gehen wir mal raus und schauen mal durch die Straßen, wie die Leute Selbstgespräche führen oder lesen die Zeitung, was eben der Hermann auch getan hat, und sehen, was da für dämonische Geschichten geschehen. Aber heute gibt es keine Besessenen. Damals brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort, heißt es bei Matthäus, und machte alle Kranken gesund. Hören wir das? Durch sein Wort. Der Messias spricht, und es geschieht. Das dämonische Gesindel muss weichen. Da ist der Stärkere. Das war ein Auflauf, wie ihn Kapernaum wohl noch nie gesehen hat. Da drängten viele immer mehr dazu, wenn schon viele Besessene da waren, wie viel mehr körperlich Kranke waren damit versammelt. Und das ist wirklich eine Frage an uns alle, nicht nur am Rande, wie viele Menschen in Bad Godesberg, die von Mächten der Finsternis getrieben werden und geplagt werden, kämen wohl hier zusammen. Nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern in den Godesberger Gemeinden oder auch in den Bonner Gemeinden, wenn die Macht des Messias Jesu hier und andernorts so aufleuchten würde. Sollten wir nicht dafür beten, dass das geschieht? Er ist dasselbe gestern, heute, in Ewigkeit. Wir sollten dafür beten, aus mindestens zwei Gründen. Erstens, damit der Name Jesus verherrlicht wird. Zweitens, damit diese gebundenen und belasteten Zeitgenossen endlich Freiheit schmecken und dass sie Gott preisen, dass sie sagen, Jesus ist mein Befreier. Er ist der Weg und die Wahrheit. Ich lebe endlich in der Wahrheit. Ja, das ist unser Auftrag. Zurück nach Kapernaum zum Anbruch des Reiches Gottes. Bei Matthäus finden wir immer wieder diesen Jubel und das auch in diesem Kapitel 8, Vers 16 und 17, um das es heute als Entsprechung zu Jesaja 53, 4 geht, damit erfüllt würde, was gesagt ist. Es ist offenkundig so, je mehr Stationen Jesu der Evangelist Matthäus nachgezeichnet hat, also sich später hinsetzte und das alles aufschrieb, umso mehr Aha-Erlebnisse muss er gehabt haben. Er sah ja immer mehr alles Neue, das da mit dem Sohn Gottes aufgebrochen war, das war ja vollständig verflochten mit dem Alten, mit dem lange vorher Angekündigten. Also, schlussfolgert Matthäus, und wir dürfen es mit ihm tun, haben alle früheren Zusagen Gottes in Jesus Christus ihre Bestätigung und ihr Ziel gefunden. Paulus sagt später übrigens im zweiten Brief an die Korinther, auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, in Jesus Christus, das Ja, die Bestätigung, die Vollendung. Hier nun, nach der Darstellung der Bergpredigt, stellt Matthäus diesen Zusammenhang heraus, die Austreibung der Dämonen, die Heilungen aller, die zu ihm gebracht wurden, dies alles geschah, ich zitiere nun aus diesem 8. Kapitel, Vers 17, das alles geschah, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Man kann das kühlen Herzens lesen und kann das so theologisch abhaken nach dem Muster versprochen, geliefert. Ja? Okay, nächstes Kapitel. Nein, ich hoffe, dass wir in einer anderen Anteilnahme lesen. Ich hoffe, dass wir eine Wahrnehmung haben, wie hier sich das Erbarmen Gottes heilsam auf diese Armen legt, auf die Gebundenen, auf die Kranken, auf die Besessenen. Und wie diese heilsame Berührung ein neues Leben hervorbringt. Vielleicht werden wir sogar innerlich bewegt über die Art, wie Gott sich den besonders Niedergeschlagenen und Gescheiterten zuneigt und wie er sie aufrichtet, wie er sie berührt und aufrichtet, dass sie erkennen können wieder, welchen Wert und welche Würde sie haben. Gott will, dass wir unseren Wert und unsere Würde erkennen. Es gibt keinen Menschen unter der Sonne, der nicht im Lichte Gottes seinen Wert und seine Würde erkennen kann. In Gottes Barmherzigkeit drückt sich Gottes Barmherzigkeit aus. Was sagte ich eben? Ich sagte es zweimal eben. Also machen wir es mal richtig. Machen wir es mal andersrum. In Gottes Gerechtigkeit drückt sich Gottes Gerechtigkeit aus. Das ist die Ausformung von Gottes Gerechtigkeit, sein Erbarmen. Denn die Gerechtigkeit Gottes besteht gerade darin, dass sie den Hilflosen hilft, die zu ihm kommen. Gottes Gerechtigkeit besteht gerade darin, dass sie den Sündern vergibt, die zu ihm kommen. Gottes Gerechtigkeit ist keine Gerechtigkeit nach Amtsrichterart, die abwägt, wie viel hast du Gutes, wie viel hast du Schlechtes zu bringen. Nein, Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass er sich den Erniedrigten zubeugt und sie hochhebt zu sich an sein Herz. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist schöpferisch. Er spricht und es geschieht. Sie ist aktive Rettung und sie ist Heilung. Und Heil. Matthäus geht es bei der Besinnung auf dieses prophetische Wort von Jesaja zunächst nur um diese eine Tatsache. Nur darüber wollte ich heute zusteuern, darauf wollte ich zusteuern. Erfüllt ist mit dem Kommen, mit dem Predigen und mit dem Handeln Jesu, dass sich der Gottesknecht der Leidenden annimmt. Das ist heute der Schwerpunkt. Und dass er die von Dämonen und von Schmerzen geplagten befreit. Das ist heute das Thema. Und indem er sich ihnen zuwendet und die heilende Macht des Messias offenbart, verweist er schon, Jesus und dann auch Matthäus, auf einen viel größeren Zusammenhang, über den wir in wenigen Wochen übrigens predigen werden, nochmal das Leiden des Gottesknechtes am Kreuz, Psalm 22, auch Jesaja 53 nochmal. Er verweist darauf, dass er am Kreuz für uns sühnend, Versöhnung herstellend sein Leben hingegeben hat. Dort geht er an die Wurzel allen Übels. Er geht an die Ursache von Krankheit und Tod. Unsere Trennung von Gott, er erleidet sie. Unsere Sünden, alle, auch die du morgen begehen wirst, auf sich nimmt er sie. Aber wir sollten heute, auch wenn das in 3 Wochen noch weitergeht mit diesem Text, wir sollten heute nicht auseinandergehen ohne die Aktualität dieser begrenzten Botschaft, die wir jetzt gehört haben, für uns umzusetzen, in seiner Kraft natürlich. Also noch einmal die Frage, was macht das mit uns, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von einer Unmenge von Süchten, von Gebundenheiten, von Verirrungen geprägt ist? Das ist ja kein Jammern über die Gesellschaft, sondern das ist das Jammern Gottes über das Leid in dieser Welt. Was setzen wir dem Treiben dämonischer Mächte entgegen? Rufen wir zu Gott, auch stellvertretend für andere, und zwar immer wieder, zum Beispiel hier, vielleicht demnächst gemeinsam, häufiger als nur einmal im Monat beim Gebetsabend, kommen wir häufiger mal zusammen und schreien aus der Tiefe der Not, in der unsere Gesellschaft steckt, haben wir Hoffnung, dass er uns hört und dass er heilt? Haben wir Hoffnung, dass er heilt, dass er heute hier unter uns ist und heilt, dass er Menschen anrührt? Ich hoffe es so sehr, wir beten nachher hoffentlich in einer kleinen Gebetsgemeinschaft, dass er heute hier zu unserer Hoffnung und zu unserer Beauftragung heilt. Wir sollten uns lösen vom Richtigkeitskopfglauben der Evangelikalen. Wir sollten die Fülle der Fülle und der Schönheit und der Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen. Vor einigen Monaten hat hier an diesem Pult eine Schwester gestanden und sie hat bezeugt, dass sie nach Gebet und Salbung und Segnung durch die Ältesten von jahrzehntelangen Depressionen und von Selbstmordgedanken, ja sogar von gespenstischen Erscheinungen, die sehr mächtig waren, befreit worden ist. Das hat sie bezeugt. Die Schwester und die Ältesten haben nur getan, wozu uns das Wort Gottes auffordert. Jakobus, Kapitel 5. Frage noch einmal, sollten wir solche Einladungen oder Aufforderungen Gottes zum gemeinsamen Beten und Segnen nicht häufiger und erwartungsvoller nutzen? Wir haben eingangs von diesen verschiedenen Ursachen des Verzweifeltseins gehört. Ne? Ich denke, viele von uns können davon berichten, wie Verzweiflungen über sie hergefallen sind oder herfallen. Ich kann auf jeden Fall davon berichten, denn das Leben im Glauben ist nicht frei von Verzweiflungen, wenn auch keine anhaltenden. Aber es ist verzweiflungsvoll, immer wieder diese Spannung zu erleben, ich gehöre schon ganz Jesus und schon ganz zur himmlischen Heimat und stecke noch ganz in dieser konfusen Welt und in meinem unerlösten Leib. Das macht mir zu schaffen. Ich habe im Gespräch mit Jesus in den letzten Jahren, ich habe darüber nachgedacht, kein anderes Jesaja-Wort so oft vorgebracht wie das vom glimmenden Docht und vom geknickten Rohr. Das bin ich. Und das werde ich bleiben, solange ich auf dieser alten Erde lebe. Also halte ich meinem Erlöser und wir hoffentlich auch immer wieder mein Elend hin. Und ich bin so dankbar für Zusagen Gottes. Also mein Lieblingspsalm ist der Psalm 25, den habe ich schon 1000 Mal gebetet, ohne Übertreibung, 1000 Mal mindestens. Und da steht drin, dass Gott, ich sage es mal wörtlich, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Und dann heißt es direkt dahinter, er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Also liebe Leute, wenn wir keine Sünder sind, wird er uns den Weg nicht weisen, weil er uns nicht weisen muss. Und wenn wir nicht immer wieder unser Elend erleben, werden wir auch ziemlich in unserer Selbstgerechtigkeit hocken bleiben. Aber er ist gut und gerecht und er weist den Elenden den Weg. Er neigt sich uns voller Erbarmen zu. Das ist seine Dauerhaltung. Und stets gibt er uns den geknickten Halt. Und stets hält er seine schützende Hand über den glimmenden Docht und flößt uns Sauerstoff zu. Hoffnung, Liebe, Glaube. Das ist Sauerstoff für die glimmenden Dochte. Denn was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, sagt die Bibel. So, Schluss. Wenn wir uns zu jenen Schwachen zählen, die eben so ausführlich dargestellt wurden von Matthäus und von anderen, dann können wir das Wort Jesu auf uns wirken lassen, dass er dem Sünder Matthäus zugerufen hat, oder nachdem er ihn aus der Zollstation in Kapernaum herausgerufen und in seine Gemeinschaft hineingerufen hatte, sagte Jesus, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich, sagt Jesus, bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten, nicht die Selbstgerechten. Ich bin zu den Elenden gekommen. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, werden wir beten, ja, das bin ich. Du meinst mich. Ich bin ein Kranker, ich bin ein Sünder. Ich bitte dich, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Du, Jesus Christus. Amen. Sollen wir denn mal beten? Also ich bitte euch, die ihr noch nie gebetet habt, betet heute einen Satz, schreit zu Gott, und diejenigen, die lange beten und routiniert sind, betet kurz. Und wenn ihr viel auf dem Herzen habt, betet oft, aber betet. Ja? Okay, spannend.